Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Wenn Ihr Sonntag auch Rituale hat, dann gehören wir ja vielleicht dazu. Sonntags der HR1 Talk, das ist schön. Wahrscheinlich haben Sie auch so ein Fernsehritual, viele von Ihnen auch, Tatort. Sonntagabend. Für die Tatortgemeinde gibt es eine schlechte Nachricht. Es gibt keinen Tatort heute Abend, aber es kommt die gute Nachricht gleich hinterher. Es gibt was anderes. Heute Abend startet Babylon Berlin im Free TV, 7:45 im Ersten, direkt nach der Tagesschau. Und Volker Bruch ist der männliche Hauptdarsteller der Serie und mein Gast heute Vormittag. Hallo.
Guten Tag.
Sie waren schneller als ich.
Mit was?
Mit dem Hallo. Ich konnte die Tür gar nicht aufmachen, da waren Sie schon drin.
Direkt drin.
Wenn der Tatort pausiert heute, da muss ja was richtig Tolles kommen.
Ja, das hoffe ich auch, dass da was richtig Tolles kommt.
Was ist denn so besonders an Babylon Berlin, dass die Programmmacher sagen, Tatort, tritt mal zur Seite?
Ja, das ist eine Serie, die in den 20er Jahren spielt und die mit diversen Superlativen überhäuft wurde schon. Und es ist immer gar nicht so einfach für uns, das sozusagen damit sich auseinanderzusetzen, weil für uns ist es natürlich einfach das, woran wir gearbeitet haben, ganz lang.
Ist es ein Tatort in den 20er?
Nein, das ist es nicht. Es ist eher ein 12-stündiger Film, der sozusagen jetzt in Häppchen dosiert verabreicht wird.
Ja. Und es ist ganz klar, das Fernseh-Event 2018. Heute startet also Babylon Berlin im Ersten. Volker Bruch ist einer der Hauptdarsteller und seine Kollegin Liv-Lisa Fries ist später auch noch zu Gast bei uns in der Sendung. Wir machen also den Babylon Berlin-Doppelschlag heute. Schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.
HR1, genau meins.
Der HR1 Talk an einem Sonntag, an dem es eben keinen Tatort geben wird heute Abend im Ersten, weil heute doch Babylon Berlin anlaufen wird. 20.15 Uhr. Volker Bruch ist der Kommissar Gerion Rath. Volker, im Tatort gibt es ja diese verschiedenen Kommissare. Es gibt die Bekloppten aus Münster, es gibt diese Kühle aus Berlin, dann gibt es diese etwas schrägen Verrückten aus Weimar. Wo sortiert sich Rath denn ein? Was für ein Kommissar ist der denn?
Das ist eher so der Druffi. Drogenabhängige, aber der hat, wahrscheinlich ist er der bestgekleideste Kommissar.
Was hat er an?
Der trägt Anzüge, der trägt maßgeschneiderte Anzüge.
Und Krawatte.
Natürlich.
Der Kerl kommt aus Köln nach Berlin, weil er eine Mission hat. Der muss einen Film finden. Und es geht um, man kann schon sagen, es geht um was Unanständiges. Und der Oberbürgermeister von Köln, nämlich Konrad Adenauer, ist verwickelt. Das ist schon ganz schön viel Politik, oder?
Ja, das sind ja alles so kleine Aufhänger, die sozusagen den ersten Strang so ein bisschen beschreiben, weil es wird relativ schnell ein Geflecht von Strängen, die alle miteinander verknüpft sind.
Was für Stränge sind das denn? In welchem Milieu bewegen wir uns denn bei Babylon Berlin alles?
Also wir fangen tatsächlich an in der Sitte, so, da ist er auch Kommissar und dann geht's aber schnell in die Mordkommission. Es gibt sozusagen politische Stränge, die Russen spielen eine große Rolle und es gibt eine Tanzszene, in der auch ermittelt wird. Es gibt schon so die ein oder anderen Geschichten, die da erzählt werden.
Und wie kommt die eine und die andere Geschichte mit der einen und anderen zusammen? Also wie funktioniert das? Wie wird das gemacht?
Das weiß ich nicht, dazu braucht es wahrscheinlich drei Genies, die sich 6 Jahre lang einsperren und nichts anderes machen, als zu flechten und zu spinnen.
Die habt ihr ja gefunden mit den drei Regisseuren.
Ja, die haben Babylon Berlin gefunden und die haben wirklich jahrelang gebastelt an diesen verschiedenen Strängen und an den Geschichten und deswegen hat das auch eine Form angenommen, die irgendwie Sinn macht.
Dieser Gerion Rath, gut gekleidet, haben Sie gesagt. Also er trägt Krawatte, ist ein bisschen druff, weil er wirklich Drogen braucht. Das wird sich gleich am Anfang klären. Er braucht Drogen aus einem ganz bestimmten Grund. Was ist es für ein Typ? Ist der korrupt? Ist der loyal? Ist der durchtrieben?
Ja, der versucht schon ehrlich zu sein und versucht da auch für seine Ideale einzustehen. Es gelingt ihm nicht immer so, das macht ihn aber natürlich auch menschlich. Ja, ich muss ihn zum Glück nicht beschreiben, ich muss ihn ja nur spielen.
Aber Sie müssen ihn spielen und das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Sie sind Ende 30 und Sie nehmen uns heute Abend mit ins Ende der 20er Jahre. Wie schwer ist es denn, ihn authentisch zu spielen?
Ich glaube, dass das Wichtigste daran die Drehbücher immer sind, weil die Drehbücher, in denen steht alles drin, was in den Drehbüchern nicht drin steht, das kannst du auch nicht spielen. So. Und das Authentische, das ist erstmal gar nicht die größte Herausforderung oder das Wichtigste. Wir haben natürlich die 20er Jahre, es klingt sozusagen so, als müsste man da sozusagen die 20er Jahre studieren, um in ihnen fortkommen zu können. Und das ist, finde ich, überhaupt nicht so.
Also gibt es schon Parallelen zu heute?
Ja, du musst, glaube ich, das heute auch nicht komplett verstehen, um sozusagen hier authentisch sein zu können. Hm. Und insofern, glaube ich, ist die Zeit damals auch etwas, was wir sowieso nur partiell begreifen können. Und es gibt sozusagen ein paar Dinge, die ich lernen musste, um sie machen zu können. Zum Beispiel tanzen, zum Beispiel Charleston tanzen, so, weil das eben etwas ist, was Gerion Rath macht. Und sobald ich das kann, kann ich das dann halbwegs authentisch hoffentlich machen. Oder rauchen. Ich habe viel geraucht natürlich in der Serie. Das
machen Sie privat nicht?
Mache ich privat nicht mehr. Gott. Nicht mehr. So, aber das sind natürlich alles Dinge, wenn die sitzen, so, dann, das addiert sich so zusammen. Und das ist gar nicht alles meine Aufgabe, sondern es sind natürlich verschiedene Departments, vom Kostüm über Ausstattung und so. Und wenn das sich alles addiert, auf einmal sind die 20er Jahre dann da. Das habe ich aber nicht gemacht jetzt.
Wie viel Geschichte ist das, was wir heute Abend sehen?
Naja, es ist sozusagen ein Einblick in, wie die Zeit damals hätte sein können. So, es ist natürlich eine Interpretation und es ist sozusagen kein Geschichtsunterricht. Es geht erstmal um Personen, die damals gelebt haben könnten und die aber alle natürlich ganz persönliche Probleme haben, die aber erstmal natürlich überhaupt nicht Politik sind.
Und wenn wir heute die ersten drei Folgen gesehen haben um 22.30 Uhr, haben wir wahrscheinlich ganz viele Fragezeichen.
Das hoffe ich, ja. Das ist die große Hoffnung.
Dass wir nächsten Donnerstag weitergucken. Dann läuft die Serie nämlich immer donnerstags im Ersten. Heute Abend erstmal der Startschuss Babylon Berlin, Volker Bruch in der männlichen Hauptrolle. Und die hat er jetzt hier auch im HR1 Talk.
Hallo.
Der Schauspieler Volker Bruch ist zu Gast heute im HR1 Talk. Hauptdarsteller in einer Erfolgsserie wie Babylon Berlin. Ist das eigentlich ein Sechser im Lotto?
Es ist toll, ja. Es ist ein Sechser im Lotto, absolut.
Haben Sie gewusst, als Babylon Berlin auf Sie zukam, haben Sie so ein Gespür gehabt? Das sind die richtigen Kreuzchen.
Absolut. Deswegen, ich hatte auch wahnsinnig Schiss vor allem, was mit Castings zu tun hatte.
Obwohl Sie gerne hingehen.
Ja, weil ich gehe eigentlich gern zu Castings, absolut, ja. Und das ist aber wie verhext, weil man kriegt eigentlich immer nur die Sachen, auf die man nicht so Lust hat, weil man da extrem entspannt ist und auch die richtigen Fragen stellt und eigentlich sich wohlfühlt, weil man denkt, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Und wenn man zu einem Casting geht, was man aber unbedingt haben möchte, so wie das bei Babylon Berlin der Fall war, ist es nicht unbedingt so.
Wie war denn dieses Casting?
Ja, es gab mehrere Runden und die ersten Runden waren nur mit der Casterin Simone Bär und das war gut, war okay. Und dann gab es immer, glaube ich, nochmal eine Runde und dann gab es, glaube ich, die dritte Runde, wo zum ersten Mal die drei Regisseure auch da waren. Und da hatten wir genau die Situation, die wir dann in Zukunft tunlichst vermieden haben, nämlich drei Regisseure, zwei Anspielpartner, ein Kameramann, zwei Casterinnen. Es war irgendwie ein voller Raum und die Aufgabe war irgendwie entspannt Abend zu essen und einen kleinen Zwitscher-Dialog zu haben. Und das war faktisch unmöglich. So, also das Problem war zusätzlich, dass, wie ich nachher erfahren habe, alle wollten, dass das klappt. Alle wollten, dass das die Konstellation ist, die dann funktioniert.
Aber es hat funktioniert.
Es hat dann funktioniert. Ja, es gab dann danach noch eine neue Runde, in der auch Liv dabei war. Und das hat dann alles entspannt. Auf einmal haben alle auf Liv geguckt und ich konnte mein Ding machen und auf einmal war es irgendwie gut.
Sehr charmant. Dann kriegt Babylon Berlin jetzt schon zu Beginn des Jahres Preise ohne Ende. Es gibt den Deutschen Fernsehpreis, die Goldene Kamera, den Grimme-Preis, die Romy, Bayerischer Fernsehpreis. Sie haben die Goldene Kamera als bester Schauspieler bekommen zu Beginn des Jahres. Ist Ihr Leben im Jahr 2018 ein anderes geworden?
Nee, also überhaupt nicht.
Also geht Straßenbahn fahren noch?
Ja, klar. Also das ist, ich fahre gern Straßenbahn.
Sie haben eine ganz tolle Ausbildung bekommen am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien und haben sich nach dieser Ausbildung nicht für diese Bretter, die die Welt bedeuten, entschieden, sondern haben gesagt, ich mache kein Theater, ich mache nur Film.
Genau.
Warum?
Das war immer das, was mich interessiert hat, auch schon vor der Schauspielschule. Es war einfach nur, dass ich sozusagen kleine Nebenrollen gespielt habe in kleinen Serien und mich hat sozusagen diese Situation am Set so fasziniert, dass da 50 erwachsene Menschen rumstehen und so aufmerksam auf einen Moment gucken, der da gerade passiert und an dem da gebastelt wird. Und dann gibt es da eine Kamera, die das alles irgendwie legitimiert, weil ansonsten wären alle einfach nur geisteskrank. Und es hat so eine Energie gehabt und so eine Magie, dass ich das unbedingt machen wollte.
Ich habe mich gefragt, ob Sie ein Schauspieler für den Moment sind und nicht für dieses gigantische Publikum, also ob Sie diese Verbeugung am Ende einfach gar nicht brauchen, sondern ob Sie es eher machen wollten, um dieses Detail, um zu sagen, ist meine Augenstellung richtig? Zeige ich das richtig? Sind
also,
Sie so eine?
Also Details sind das Einzige, wofür es sich zu spielen lohnt. Also das ist ganz klar, das war auch das Tolle bei Babylon Berlin, dass wir so wahnsinnig viel getüftelt haben und dass jeder nochmal durfte, wenn er wollte, weil er noch eine kleine Idee hatte, die er irgendwie loswerden musste. Und das ist das, was Spaß macht.
Mhm. Klar. Sie haben 5 Geschwister in einer großen Familie groß geworden. Ich stelle mir vor, dass da vielleicht auch mal jemand sagt, Mutter oder Vater, wenn einer der 6 um die Ecke kommt und sagt, ich möchte Schauspieler werden, dass sie mal sagen, so, Moment, vielleicht passt das nicht so ganz zu uns, vielleicht können wir uns das gar nicht so richtig leisten. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie groß geworden?
Ich bin in München aufgewachsen, in Trudering, und also es war erstmal immer alles willkommen, was wir so ausprobiert haben. Und man konnte sich auch erstmal gar nichts drunter vorstellen. Was ist das Schauspieler, was macht man da oder was ist da der Weg? Und dann habe ich eben überlegt, ob ich nicht eine Schauspielschule machen sollte oder es probieren sollte. Und habe dann vorgesprochen.
Haben Sie es irgendwann mal bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben?
Nee, das habe ich nicht.
Gut. Alles richtig gemacht.
Ja, klar.
38 Jahre und alles richtig gemacht. Heute Abend die ARD-Premiere von Babylon Berlin. Volker Bruch als männlicher Hauptdarsteller und jetzt zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Da beschäftigen wir uns heute mit Babylon Berlin. Die Serie, die startet heute Abend im Ersten mit dem männlichen Hauptdarsteller Volker Bruch. Die Musik der 20er Charts. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie mussten tanzen lernen für Babylon Berlin. Was ist denn schwer am Charsten?
Also es ist nicht schwer, es ist einfach nur, man muss es nur machen.
Also ich habe Sie da beobachtet, der Bruch als Rad ist doch ein bisschen, also der dreht nicht nur die Arme und schwingt nicht nur die Hüften, der dreht sogar die Augen beim Tanzen.
Ja, der dreht richtig durch. Der dreht alles, was er hat.
Was hören Sie privat für Musik?
Ach, ich höre ehrlich gesagt gar nicht so viel Musik tatsächlich. Und ich habe immer so Phasen, wo mich dann Sachen wahnsinnig interessieren und die höre ich dann rauf und runter. Ich habe zum Beispiel Gundermann gerade gesehen im Kino, einen Film von Andreas Dresen. Und es ist ein so unglaublicher Film und er ist so toll und ist so super gespielt von Alexander Scheer, dass es eine wahre Freude ist. Und da kommt einem dieser Gundermann auch so nahe, dass ich unbedingt von dem Sachen hören wollte. Und das höre ich gerade rauf und runter.
Sie wünschen sich an dieser Stelle aber Falco mit Junge Römer, weil?
Weil ich ein großer Falco-Fan bin und war schon immer. Es ist einfach ein Wahnsinnstyp. Und dieses Lied, weiß ich nicht, da muss ich immer sofort losdancen.
Dann spielen wir jetzt Falco, Junge Römer. Volker Bruch ist zu Gast und ich heiße Marco Schreil.
Juhu!
Volker Bruch heute Abend im Ersten in Babylon Berlin zu sehen und jetzt noch zu Gast im HR1 Talk. Wir haben in der Sendung so einen Fragebogen. Ich gebe so Halbsätze vor und Sie machen sie bitte zu Ende. Aber wir reiten jetzt tatsächlich einmal von den 20ern über die 30er in die 40er bis zum Besten von übermorgen, okay?
Okay.
Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Wahnsinnig viel frei zu haben und wahnsinnig wenig zu arbeiten.
Schauspieler wollen doch immer arbeiten. Also ich höre immer nur, wir sind zu wenig gebucht, wir haben nichts zu tun. Haben Sie überdurchschnittlich viel frei?
Absolut, ja.
Kann man das so in Zahlen oder in Prozente fassen? So von einem Monat haben Sie prozentual mehr als die Hälfte frei?
Absolut, ja. Mit Abstand.
Das ist toll. Ich möchte auch Schauspieler werden. Ja, wenn ich groß bin, werde ich Schauspieler. Ich hasse es, wenn.
Wenn sozusagen Teller abgeräumt werden im Restaurant, wenn ich noch kaue. Ich finde ja gut, wenn Kellner aufmerksam sind und die Sachen nicht ewig rumstehen. Aber ich finde so, wenn man noch kaut... Das mag ich nicht.
Wie ist es denn beim Essen? Fisch oder Fleisch?
Weder noch.
Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Langschläfer.
Das geht, wenn man so viel Freiheit hat. Genau. Mein liebster Ort ist?
Berlin.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ich esse keine Butter.
Von meinem Kind habe ich gelernt, dass?
Dass ich auch noch eins bin.
Darf ich fragen, wie alt?
Nein.
Gut. Taxi oder Straßenbahn?
Taxi lieber.
Handy oder Festnetz?
Handy.
SMS oder anrufen?
Anrufen.
Streitsam oder harmoniebedürftig?
Harmoniebedürftig.
Romantiker oder Macho?
Romantiker. Hoffnungsloser Romantiker.
Wann haben Sie das letzte Mal Blumen nach Hause gebracht?
Letzte Woche.
Tatsächlich. Treue?
Das weiß ich nicht genau. Das ist ein schwieriges Thema, finde ich, weil auch der Begriff so seltsam ist.
Man erwartet immer, dass alle sagen... Ja, selbstverständlich.
Ja, das ist aber nicht richtig und man tut sich damit auch keinen Gefallen unbedingt, glaube ich, wenn man das so einfach und schnell abhandelt. Ich glaube, das muss man sich genauer angucken.
Meine größte Niederlage?
Ich habe mal bei meinem Auto die Zündkerzen wechseln wollen und ich wollte es unbedingt selber machen, weil ich da einen gewissen Ehrgeiz entwickeln kann bei so Heimwerkergeschichten. Und dann habe ich eine Zündkerze abgebrochen. Und das war katastrophal, weil dann wurde natürlich alles wahnsinnig teuer. weil man das ganze Ding da aufbohren musste und so weiter. Das war eine Riesenniederlage, weil ich wirklich oft das Gefühl habe, ich kann Sachen alleine machen und dann fuchse ich mich so rein und es klappt auch oft, aber es ist halt oft auch so, dass ich an den Punkt komme, wo ich eigentlich aufhören müsste und das tue ich dann oft nicht.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Unten rechts steht das Buch, was ich gerade lese und zwar ist das eine kurze Geschichte der Menschheit. Ein wahnsinnig tolles Sachbuch über, über die Menschheit und wo sie herkommt und das kann ich nur jedem empfehlen.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit
Natalie Portman.
Weil?
Weil ich Natalie Portman ganz toll finde. Und es war tatsächlich, wir waren letztes Jahr in L.A. und haben da eine Premiere gehabt von Babylon Berlin. Und ich bin was essen gegangen in so einen Food Court. Und dann sitze ich da bei einem Falafelladen und bestelle da was und setze mich an die Tresen. Und es war alles leer. Es war mittags, nachmittags um 3, wo keiner essen geht. Und auf einmal bestellt neben mir eine junge Frau auch Falafel. Und es war Natalie Portman tatsächlich. Und ich bin fast hinten übergefallen. Und habe mich natürlich überhaupt nicht getraut, sie anzusprechen.
Ja, warum nicht?
Weil ich mich nicht getraut habe.
Aber ist es nicht toll, wenn jemand auf einen, ich sag jetzt mal, auf Sie zukommt, selbst im Falafel-Restaurant und sagt, Herr Bruch, ich muss Ihnen sagen, ich finde Sie ganz toll und ich freue mich, Sie hier zu treffen. Und wenn Sie könnten, würde ich gern mal einen Abend mit Ihnen verbringen.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, klar, man freut sich, wenn man ein Kompliment bekommt. Aber was man übersieht, ist natürlich, dass ich, wenn ich Natalie Portman sehe, denke, diesen Zufall, das gibt's doch gar nicht. Das ist sozusagen eins aus einer Million, dass Natalie Portman jetzt gerade neben mir steht. Aber Natalie Portman steht ja immer irgendwo. Das heißt, für die ist dieses Glücksgefühl des wahnsinnigen Zufalls überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht deckungsgleich mit meinem Gefühl. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Diskrepanz von Emotionen, die da aufeinandertreffen, die deswegen auch so ein bisschen an Grundlage verlieren.
Ich glaube, mir sitzt ein unheimlich anständiger Mensch gegenüber. Ich würde mir Maggie Rogers mit Alaska wünschen, weil...
Oh ja, das ist toll, das wünsche ich mir auch.
Dann spielen wir das jetzt, weil...
Also der Song macht einfach wahnsinnig gute Laune, finde ich, und ist trotzdem nachdenklich und löst in mir wahnsinnig viel aus. Ja, höre ich gerne.
Dann sind wir Ihnen jetzt ganz nah. Das ist Wunschmusik für Volker Bruch im HR1 Talk. Heute haben wir doppelte Schlagzahl im HR1 Talk, denn ab 11 kommt Liv Lisa Fries hierher, die weibliche Hauptdarstellerin in Babylon Berlin. Gerade sitzt mir noch Volker Bruch gegenüber. Er hat die männliche Hauptrolle in der Serie, die heute Abend als Free-TV-Serie startet im Ersten. Wenn man ihre Filmografie liest, also das, was sie alles schon gemacht haben, das ist eine richtige Latte. Das ist lang, das ist prominent, da steht unter anderem sowas wie Der Vorleser und Fuck You Goethe dabei. Ich weiß, zu Hause werden jetzt viele sagen, fuck you, Goethe, wo war der denn da? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Jetzt in der ersten Reihe. Wieso reden wir jetzt über Babylon Berlin und warum haben wir nicht schon geredet, als Sie bei Fuck you, Goethe waren oder beim Vorleser mitgemacht haben? Warum haben Sie sich da so leise reingeschnickt?
Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mich so wahnsinnig geduckt habe. Ich habe die Sachen immer ernst genommen und immer so gut gemacht wie möglich und die Rollen sind halt größer geworden natürlich und prominenter, aber die Arbeit dahinter ist immer die gleiche. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein anderer Schauspieler bin, als ich das vor 10 Jahren war.
Ihr dreht jetzt im Herbst die 3. Staffel, richtig?
Genau.
Wie viele Staffeln trägt dieses Projekt Babylon Berlin?
Das weiß ich nicht. Die Romanvorlagen, es gibt ja 8, glaube ich, mittlerweile oder 9 sogar schon. Das wird bei der Serie, glaube ich, jetzt nicht ganz so sein, aber wir werden sehen. Also ich bin auf jeden Fall noch ein paar Jahre dabei, wenn es nach mir geht.
Wie muss ich mir die Arbeit für Babylon Berlin vorstellen? Das, was ich gesehen habe, war sehr viel dunkel, sehr viel Nachtdrehs, war das so?
Ja, es war schon einiges nachts auch, aber es war überhaupt nicht jetzt emotional dunkel. Wir haben viel gelacht. Es ist aber auch oft so tatsächlich, dass bei düsteren Sachen die Stimmung umso besser ist am Set oft.
Sie haben in der Stadt gedreht, in der Sie leben, im 21. Jahrhundert und plötzlich sieht der Alexanderplatz ganz anders aus. Was ist das für ein Gefühl?
Das war schon toll. Also es sind schon so Momente, wo einem der Atem stockt, wenn man auf den Alexanderplatz kommt und der ist großräumig abgesperrt. Und was die Magie ausmacht, sind immer die Leute, finde ich, also in diesen Orten, die Statisten, die auf einmal da rumlaufen, als müssten sie noch ganz schnell einen Einkauf erledigen und haben diese Klamotten an von damals und schieben historische Kinderwägen vor sich her. Das belebt einen Ort unglaublich und macht ihn dann auch erst glaubhaft.
Mitten in dieser Kulisse sind Sie mit Liv-Lisa Fries, Ihrer Schauspielkollegin, unterwegs. Die spielt die Lotte, Charlotte Ritter.
Die kommt ja nachher auch noch, ne?
Genau, die kommt das jetzt gleich noch hier in den HR1 Talk. Was lerne ich denn da für eine Frau kennen?
Jetzt gleich?
Ja.
Das will ich auf keinen Fall spoilern, das kannst du mal schön selber rausfinden.
Aber dass ihr zwei euch hier wohl auch das erste Mal dann beim Casting, so war das ja, bei diesem zweiten Casting, genau, getroffen habt und dann hat es offensichtlich sofort funktioniert. Ist das ein Arbeitsdreamteam?
Für mich schon, ja, absolut. Also das war immer toll. Also es war beim Casting schon so, dass wir gemerkt haben, das macht Sinn, so, das könnte klappen. Also, und das ist auch im Set immer so gewesen, dass sie so eine direkte, ehrliche und lustige Person ist, das immer Spaß gemacht hat, mit ihr die Szenen zu entwickeln und zu gucken, was passiert. Es war immer voller Überraschungen.
Volker Bruch, heute Abend also lernen wir Sie in der Rolle des Kommissar Gerion Rath aus Köln kennen. Ich danke sehr für den Besuch nach 11, also Liv-Lisa Fries. Und wir dürfen Sie nicht entlassen, ohne dass Sie, bei uns ist es Tradition, am Ende der Sendung eigentlich, jetzt sind Sie am Ende Ihrer Sendung, etwas auswendig aufsagen dürfen. Ein Vers, eine Weisheit, irgendetwas, was Ihnen in bestimmter Situation Halt gibt oder einen ersten Satz, den Sie irgendwann gelernt haben.
Wer Angst hat, muss auch B sagen. Alexander Scholz.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Alles Gute.
Danke. Dir auch. Bis dann.
HR1 Talk.
Ja, und ich mache direkt weiter. Der Babylon-Berlin-Talk Teil 2. Also jetzt mit der wichtigsten Frau der Serie. Die weibliche Hauptdarstellerin. Klar, wenn man Hauptdarstellerin ist, dann ist man die weibliche Liv-Lisa Fries. Guten Tag erstmal.
Guten Tag, hallo.
Volker Bruch hat gerade seine Eindrücke beschrieben. Wie war es denn für Sie in Ihrer Stadt, in Ihrem Berlin, 100 Jahre vorher?
Erstaunlich unkompliziert. Also es hat sich sehr nah angefühlt, das Berlin von 1929. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Also vielleicht liegt das daran, dass ich eine große Nähe auch habe zu der Zeit. Also das Analoge und nicht Technische ist mir irgendwie näher. Mich hat das sehr bereichert, durch das Berlin zu gehen, der 20er. Und habe auch so eine Führung mitgemacht vorher durch Berlin. Und es ist nur noch ziemlich wenig übrig von den Dingen von damals.
Wenn Sie eher die Analoge sind, dann schreiben Sie eher auf, als dass Sie etwas in Ihre Merkliste tippen.
Ja, tendenziell schon. Also ich tippe auch mal was ein, aber ich habe immer ein kleines Notizheft dabei.
Liv-Lisa Fries, sie spielt die Charlotte Ritter in der Serie Babylon Berlin. Und bevor die heute Abend im ersten startet, reden wir zwei eine ganze Stunde hier im HR1 Talk. Die Schauspielerin Liv-Lisa Fries hat den Platz von Volker Bruch, ihrem Kollegen, übernommen und wir haben Zeit, über Babylon Berlin zu reden. Er, der Kommissar, sie, die Stenotypistin, die Assistentin in der Mordkommission, beide begegnen sich. Wenn wir über Lotte Ritter, über diese Charlotte Ritter reden, über was für einen Charakter reden wir dann?
Wir reden über einen sehr ehrlich und sehr authentischen Charakter, was mich, glaube ich, auch persönlich sehr bereichert hat, so jemanden zu spielen, die eigentlich in jeder Lebenslage sagt, was sie denkt. Das hat was sehr Befreiendes.
Wenn wir über die Maske sprechen, wie lange hat das gedauert, sich zu verwandeln aus Liv-Lisa Fries in Charlotte Ritter?
Gar nicht lange. Also der normale Look, den sie tagsüber hat, das waren ein paar Minuten. Also weil das ist eigentlich im Grunde so, wie ich aussehe. Also vielleicht mal die Augenringe mehr oder weniger, je nach Leidensgrad von Charlotte gerade. Aber das war nicht besonders lange. Es gibt ja ein paar Mal dann den Look im Mokka Efti abends. Mhm. Der hat dann schon ein bisschen länger gedauert, aber vielleicht eine Stunde oder sowas.
Sie selbst schafft das ja, als Charlotte Ritter ganz schnell sich zu verwandeln. Mhm. Also von dieser konservativ gekleideten Stenotypistin ab in diese Frau, die ins Nachtleben rausgeht. Mhm. Da fliegen die Feinstrümpfe noch eben aus dem Fenster runter.
Stimmt, das sehen wir ja auch. Das ist ja die erste Szene eigentlich mit ihr, wie wir sehen, wie sie sich rückverwandelt im Prinzip.
Absolut,
von der Nacht
absolut.
In den Tag.
Wie facettenreich ist diese Frau?
Sehr facettenreich, glaube ich. Also ich glaube, wie, das ist aber mein Verständnis oder das ist mein Menschenbild, dass ich glaube, jeder Mensch ist komplex und ist facettenreich. Ich glaube, niemand ist nur grau oder braun oder grün, blau, irgendwas. Ich glaube, wir alle haben eine Farbpalette von allen Farben in uns, die vielleicht mehr oder weniger schimmern, ne? Mhm. Aber das ist eben was ich auch an der Serie so toll finde oder warum ich da auch mitmachen wollte, weil ich das Gefühl habe, das referiert ganz stark mit meinem Menschenbild. Ich glaube, alle sind komplex und das zeigt, glaube ich, diese Serie individuell, also was die einzelnen Charakter angeht, als auch sozusagen im großen Bild gesellschaftlich.
Und sie verkauft ihren Körper auf eine bestimmte Art und Weise. Ich glaube, sie ist total schlau in dieser Zeit, oder?
Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, man kann es ja auch einfach aussprechen, sie prostituiert sich. Sie
bringt ihre Familie durch.
Bringt damit ihre Familie durch und sie braucht natürlich auch Geld. Sie ist auch Stenotypistin. Ich glaube, sie ist, du hast das jetzt facettenreich genannt, also sie ist einfach sehr, sehr klug, sehr smart, sehr, irgendjemand hat mir letztens gesagt, so street smart. Sozusagen ist sie, ne?
Also sie weiß, was sie in welcher Situation tun muss.
Genau.
Und selbst wenn sie ihre beste Freundin, die auch Stenotypistin ist, engagiert, um für ein bisschen weniger Kohle, als sie selbst kriegt, ihre Arbeit zu machen, dass sie sich zwischendrin um was anderes kümmern kann.
Ja.
Also ich habe sie in die Kategorie schlau und sexy gesteckt.
Ja, danke. Finde ich eine gute Kategorie.
Ja. In welcher Zeit bewegen wir uns da? Also was für einen Eindruck hat diese Zeit der 20er Jahre auf Sie hinterlassen?
Also ich wusste schon vorher auch relativ viel darüber, dadurch, dass ich einen Geschichtslehrer hatte, mit der ganzen Nazi-Zeit, da beschäftigt man sich auch sehr ausgiebig, aber wir hatten einen Lehrer, der auch Französischlehrer war und der immer eben die Roaring Twenties, die 20er Jahre immer, les années folles, der hat das immer auf Französisch gesagt.
Und bedeutet übersetzt?
Roaring Twenties, was heißt auf der, die goldenen 20er,
ja,
genau. Aber im Französischen eben voll ist eigentlich mehr verrückt, also die verrückten 20er eigentlich im Wörtlichen übersetzt. Und wusste also schon relativ viel darüber, was mich aber in dem Ausmaß dann nochmal ja einfach sehr eingeholt hat, war die Tatsache, dass in dieser Zeit eine kulturelle und gesellschaftliche Blüte da war, die dann mit der Nazi-Zeit brachial vernichtet wurde. Das war mir in diesem, ja, mir war irgendwie das, sagen wir mal, das Ausmaß dessen nicht klar, was an Persönlichkeiten vernichtet wurde, ins Exil geschickt wurde, Homosexuelle, die vernichtet wurden. Also das Ausmaß dessen finde ich wirklich erschütternd. Und dazu fällt mir immer ein Spruch von Max Liebermann ein, der bei dem Fackelzug von der Machtergreifung von Hitler im 1933 gesagt hat, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Also ich finde es auch gut, dass er es genauso vulgär sagt, weil es ist nicht zu ertragen, was da passiert ist. Und also für mich ist das als Mensch wirklich, ja, es ist schrecklich zu wissen, auf welchem Stand geistig, künstlerisch, kreativ Menschen waren und das wiederum von Menschen vernichtet wurde.
Liv-Lisa Fries, die Frau, die heute Abend in Babylon Berlin Charlotte Ritter sein wird, zu Gast im HR1 Talk. Liv-Lisa Fries ist 28, geboren am 31. Oktober 1990 in Berlin. Wie werden Sie eigentlich gerufen? Also sind Sie Liv-Lisa oder sind Sie Liv oder sind Sie nur Lisa?
Ich bin Liv.
Liv, sagen Eltern, Freundinnen, alle?
Ja.
Zack.
Ja. Also Menschen, die es nicht wissen, die sagen dann auch mal Liv-Lisa oder Lisa oder Liz oder irgendwas. Also, ja.
Dann hat Liv also mit 15, so habe ich es gelesen, beschlossen, Schauspielerei, das ist es, weil da kam die erste Rolle.
Also sogar im Prinzip noch ein bisschen früher, also mit 13 habe ich das gedacht, dass das doch was sein könnte.
Mhm.
Und mit 14 war ich dann an der privaten Schauspielschule und da hatte da Unterricht bei Anna-Maria Mühe und Christiane Kupfer, die selber an der Busch auch früher war und noch bei zwei anderen Theaterschauspielerinnen.
An der Ernst-Busch-Schule.
Genau, und dann habe ich meine erste Rolle gekriegt. Das war mit 14 bei Elementarteilchen von Oskar Röhler. Da wurde ich allerdings rausgeschnitten, also da war ich nicht drin.
Das habe ich gelesen, da muss man doch verzweifeln. Man dreht wie viele Wochen?
Nee, einen Tag. Ich hatte nur einen Drehtag. Vor allen Dingen, das war eigentlich das Lustige. Ich hatte ja keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich dachte auch, vielleicht ist das total normal, dass ich da jetzt nicht drin bin. Also ich habe mich da, witzigerweise hat mich das überhaupt nicht, also ich kokettiere auch nicht damit, sondern es hat mich nicht gestört. Und ich dachte, ja, mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Ich habe halt dort gemerkt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann, aber ich würde das gerne machen.
Aber wer hat denn diese Lunte gelegt? Also kam die von Ihnen völlig allein in Richtung Schauspielerei oder hat vielleicht irgendwie Onkel, Tante, Mutter, Vater gesagt, probier doch mal?
Nee, also gesagt hat mir es tatsächlich nie jemand. Aber es war so, dass es Leon der Profi war, der Film mit Natalie Portman, der mich der mich inspiriert hat. Also die Performance, die sie dort hingelegt hat, die muss in mir irgendwie ausgelöst haben, dass ich dachte, ach, das ist ja interessant, das würde ich auch gerne mal probieren.
Das muss eine Babylon-Berlin-Kiste sein. Volker Bruch sagte gerade, er würde gerne einen Abend mit Natalie Portman verbringen oder hätte sie irgendwo in einer Falafel-Bar mal gesehen und sich nicht getraut, sie anzusprechen. Was ist so toll an der Frau?
Ich finde, sie hat was sehr Authentisches, also auch wieder das irgendwie, ne? Also ich finde, sie ist einfach eine sehr gute Schauspielerin, das fasziniert mich, und sie hat für mich als Mensch was sehr Nahbares irgendwie, was, ich habe das Gefühl, man könnte sich neben sie hinsetzen und mit ihr einen Falafel essen, das Gefühl habe ich da.
Sie haben eine goldene Kamera als beste Nachwuchsschauspielerin gekriegt. Sie haben den Max-Ophüls-Preis, so sagt man, ne, bekommen für Und morgen Mittag bin ich tot. Sie haben eine Mukoviszidose-Kranke gespielt. Mich beschäftigt es besonders, weil ich mich für diese Mukokranken engagiere. Und ich habe sie da sehr, sehr überzeugend gesehen. Wie viel von diesem Leid nimmt man denn generell in diesen Beruf mit nach Hause, von Leid oder auch von Freud? Wie geht es, sich reinzusteigern, und wie geht es auch wieder
rauszusteigern,
abzustreifen, nach Hause zu gehen und zu wissen, jetzt grillen wir?
Also du hast das genau richtig gesagt, weil es macht was, was man manchmal nicht richtig begreift, oder es hat manchmal was von einer unglaublichen Dimension. Also zum Beispiel bei Und morgen Mittag bin ich tot habe ich jemanden gespielt, also ich habe den Tod dieser Figur gespielt und also ich bin quasi mehrfach gestorben und gehe danach wieder nach Hause. Ne? Also da habe ich zum Beispiel eben nicht gegrillt dann in der Zeit. Also ich habe mich da einfach sehr drauf konzentriert, was möglicherweise auch ein Fehler gewesen sein könnte, dass ich mich da vielleicht hätte mehr rausholen sollen, auch schon, immer schon mal in der Zeit, in der Drehzeit. Also gerade was den Film angeht, ich habe erst Staudamm gedreht, da habe ich eine Überlebende von einem Amoklauf gespielt und dann Und morgen Mittag bin ich tot. Das hat mich sehr viel Kraft gekostet, beides.
Also weil, eine anstrengende Zeit.
Ja, eine sehr anstrengende Zeit. Und also, um diese Frage zu beantworten, ich nehme da also genauso viel, wie ich den Figuren gebe, genauso viel geben die mir natürlich auch. Und das ist dann was, was sich über lange Zeit verarbeitet, ne? Oder wo ich dann peu à peu mit klarkomme. Aber das hat erstmal schon einen enormen Einfluss auf mich, klar.
Liv-Lisa Fries, die Schauspielerin, die heute Abend Charlotte Ritter sein wird in Babylon Berlin, ist mein Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit Liv-Lisa Fries, Schauspielerin, heute Abend im Ersten zu sehen, Babylon Berlin. Und das, obwohl sie niemals Serie drehen wollten, habe ich gelesen. Zack, jetzt sind sie drin und auch noch sehr erfolgreich.
Ja, diese Aussage kam aus einer Zeit, wo Serien auch noch anders waren. Also da hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Serien sind mittlerweile
auf einem anderen Niveau. Wieso durfte es denn diese sein für Sie? Also warum haben Sie gesagt, die mache ich?
Das sind drei unglaubliche Regisseure. Das sind alles tolle Kollegen. Gut, die standen zum Anfang natürlich auch noch alle gar nicht fest. Aber vor allen Dingen sind das wirklich tolle Drehbücher. Sowas habe ich nicht jeden Tag auf dem Tisch. Und eine tolle Figur. Also es ist sozusagen alles beantwortet sich in sich selbst mit Ja.
Ein toller Partner, Volker Bruch, offensichtlich. Haben Sie zwei sich gesucht und gefunden, weil er hat mir erzählt, gerade erst das Casting, wo Sie dabei waren, hat bei Ihnen so richtig gefunzt.
Das ist aber nett, dass er das so sagt. Es ist mit Volker tatsächlich, macht das großen Spaß, weil wir uns auf der einen Seite sehr ähnlich sind, wie ernsthaft wir arbeiten. Und dann sind wir aber auch zum Teil wieder ganz verschieden. Wir haben, glaube ich, unterschiedliche Felder, die uns dann immer als Probleme erscheinen. Das heißt, wir können uns gegenseitig eigentlich immer beruhigen. Ich habe dann immer irgendein Problem, da hat Volker eine Lösung und er hat irgendein Problem. Dann sage ich, aber komm, lass uns das doch so und so mal. Also es ist eine große Freude mit Volker, ja.
Dann wünschen Sie sich Wonderful World von Louis Armstrong.
Ja, das hat den Hintergrund, dass mein Vater das auf Kassette hatte damals und wir das im Auto immer und immer wieder gehört haben. Danach kam irgendein Song von Tom Waits, ich erinnere aber nicht mehr welcher. Und wir haben immer wieder das von vorne, und ich weiß, dass das mich auch schon als Kind so ergriffen hat, wie der das singt und irgendwie dieser, ja, diese Melancholie und dieser Schmerz, trotz dessen zu sagen, das ist doch irgendwie was für eine wundervolle Welt.
Dann gibt's jetzt die wundervolle Welt. Wonderful World, gesungen von Louis Armstrong für Liv-Lisa Fries. Und ich sehe sie jetzt als kleines Mädchen auf der Rückbank im Auto sitzen und ganz leise gucken und mitsingen, I see trees are green.
Ich saß auf dem Beifahrer.
Großes Mädchen.
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world.
Die Schauspielerin Liv-Lisa Fries ist zu Gast im HR1 Talk heute. Jetzt kommt der Fragebogen auch für Sie. Volker Bruch hat den vorhin schon geschafft. Ich gebe Ihnen Halbsätze und Sie machen sie bitte zu Ende.
Okay.
Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Ich war jetzt gerade in einem Restaurant und das war alles belegt draußen. Und also es gab keine Tische mehr und es wurde dann ein Tisch für uns hingestellt. Und dann dachte ich, das finde ich jetzt eigentlich gerade ganz angenehm.
Da hat der Kellner zum Chef gesagt, das ist die aus Babylon Berlin.
Ja, so ungefähr wahrscheinlich.
Super. Ich hasse es, wenn.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass.
Dass man nicht Wasser predigen sollte und Wein trinken.
Mein liebster Ort ist.
Das Meer.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Puh, das weiß ich gar nicht. Ich esse keine Butter. Nee, ich esse wirklich keine Butter. Aber ich weiß auch, dass ich jetzt sozusagen in dieser Falle sitze, so wie Mariah Carey weiß noch nicht mehr, was Butter kostet.
Nein, ich
habe letztens gehört, dass die sogar in einem Interview wohl der Meinung war, dass Strom in Amerika umsonst ist. Also so schlimm ist bei mir nicht.
Nein, da sind sie um Längen voraus. Das Dumme an der Demokratie ist.
Ich finde das gar nicht so dumm.
Das kommt mir niemals in den Kühlschrank.
So eine komische Wurst. Ich weiß nicht, wie die heißt. Die ist so dunkel und hat so, ja, so komische Flecken da drin.
Das ist so eine Mortadella-Art.
Ja, vielleicht. Irgendwie so eine komische Wurst, die mag ich gar nicht.
Was ist Ihre Lieblingswurst?
Ich bin Vegetarierin und Veganerin, aber die würde ich einfach gar nicht in den Kühlschrank lassen wollen, diese Wurst.
Was essen Sie da morgens als erstes?
Meistens Haferflocken.
Gut. Götz-George.
Super, mach mal einen Haken auf der Liste.
Götz-George.
Wunderbarer Mensch und toller Schauspieler.
Hm. Mit dem haben Sie gedreht, da waren Sie 17, wenn mich nicht alles täuscht.
Da war ich 15.
Schimanski?
Mhm.
Da ging es zur Sache.
Ja.
Wir haben das Essen jetzt gerade schon geklärt, also Fisch oder Fleisch kommt dann irgendwie beides nicht so richtig
nicht
an.
Nicht
ne?
So richtig, also Fleisch tendenziell schon eine Weile nicht mehr und mal ein Fisch oder so oder vielleicht beim Sushi mal so Lachs mit drin oder so, aber muss auch nicht sein.
Das klingt so, als hätten Sie sich irgendwann mal ganz intensiv Gedanken über das gemacht, was wir in uns reinstopfen und festgelegt, nee, ich stopfe nicht mehr.
Ja, und ich kann für mich auch nicht rechtfertigen, warum ein Tier sterben sollte, damit ich mich ernähren kann. Und wenn, dann möchte ich auch, dass das gut gelebt hat, dieses Tier und nicht irgendwie in Massentierhaltung.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Eher Langschläferin.
Taxi oder Straßenbahn?
Straßenbahn.
Geht es noch?
Also der große Vorteil sind die Smartphones. Das guckt ja eh keiner. Also die Menschen gucken auf ihre Handys. Ich hatte vorhin gerade einen Exhibitionisten in der S-Bahn, als ich hergefahren bin. Und den hat kein Mensch gesehen, weil die alle aufs Handy geguckt haben. Also es ist Wahnsinn. Also deswegen kann ich auch noch öffentliche Verkehrsmittel fahren wegen diesen Handys.
Sind Sie streitsam oder harmoniebedürftig?
Schon eher harmoniebedürftig. Aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist ungerecht oder ich möchte was diskutieren, muss das auch sein.
Singen oder tanzen?
Tanzen. Obwohl Singen auch toll ist.
Und die Geschichte mit dem Charleston war easy?
Wir haben schon lange Unterricht gehabt und es war jetzt nicht super easy, das zu lernen. Und ich habe auch nicht geglaubt, dass wir das wirklich, oder dass ich das schaffe. Bei Volker habe ich relativ schnell gesehen, dass der das schaffen wird, weil er wirklich sehr, sehr begabt war. Aber ich hatte vor allen Dingen großen Spaß daran.
Meine größte Niederlage?
Das weiß ich nicht. Ich sehe auch Sachen nicht als Niederlage. Also, ich habe jetzt keinen Krieg verloren.
Zu Hause, Hausschlappen oder Schuhe anlassen?
Sowohl als auch. Ich finde beides wichtig, je nachdem, wie man sich gerade fühlt.
Im nächsten Leben wäre ich gern.
Weiß nicht, vielleicht ein Schmetterling oder sowas? Oder vielleicht auch was ganz anderes, aber irgendwas, was fliegen kann, wäre schon schön. Oder eine Wolke. Finde ich auch gut.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit.
Ach, und da hat Volker jetzt Natalie Portman gesagt, gell? Ja, okay. Mit wem würde ich gern einen Abend verbringen? Simone de Beauvoir hätte ich gerne mal gesprochen.
Oh Gott, da müssen Sie mir helfen.
Unter anderem Frau von Sartre.
Ah, okay.
Genau, die hätte ich gerne kennengelernt. Aber für einen Philosophen sowieso, also Sartre hätte ich auch gerne mal kennengelernt. Und heute, ich überlege die ganze Zeit, da gibt es bestimmt eigentlich unendlich viele Menschen, die mir jetzt nur irgendwie gerade nicht einfallen. Ja.
Also ich meine, wenn Sie jetzt auch Natalie Portman sagen, dann versuche ich hier einfach mal ranzukriegen. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Dann machen Sie das einfach klar.
Dann wünschen Sie sich jetzt zu Asche, zu Staub aus Babylon, Berlin. Wer schon gucken konnte auf irgendeine Art und Weise, der weiß, jetzt kriegen wir alle gemeinsam Gänsehaut, oder?
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz, zu Asche, zu Staub, zu Asche, doch noch nicht jetzt.
Die Schauspielerin Liv-Lisa Fries heute Abend in der Free-TV-Premiere von Babylon Berlin zu sehen und jetzt bei uns zu hören im HR1 Talk. Eine inzwischen gefeierte, gelobte, ausgezeichnete Serie, in der Sie dann mitspielen. Was macht Babylon Berlin in Ihren Augen so erfolgreich?
Also, was ich so toll finde an dieser Serie ist, dass sie so, ja, so komplex und so vielschichtig ist und im Kleinen wie im Großen sehr detailliert zeichnet. Also, es ist ein sehr komplexes Individualbild von den einzelnen Figuren. Also, wir sehen die einzelnen Menschen sehr genau, können ganz unterschiedlichen Figuren folgen. Und dann haben wir aber auch so ein sehr komplexes Gesellschaftsbild, was da gezeichnet wird. Also, das finde ich reizvoll.
Es gibt drei Drehbuchautoren, die auch Regie führen. Ist das nicht unheimlich anstrengend, weil jeder was anderes will?
Wäre es, glaube ich, wenn sie alle zeitgleich am Set wären, dann wäre es, glaube ich, so. Also so war das Casting von mir und Volker, da waren alle drei gleichzeitig da. Und da war es wirklich so, dass der eine gesagt hat, lach, der andere hat gesagt, wein. Und der dritte hat gesagt, vergiss, was die anderen beiden gesagt haben. Also das war wahnsinnig kompliziert und anstrengend. Am Set war es dann aber so, dass immer nur ein Regisseur da war. Und das war eigentlich sehr bereichernd eher, weil, also natürlich die eine Person, ja, vielleicht nochmal was anderes beleuchtet als die beiden anderen Regisseure vorher. Und was auch ein großer Vorteil ist, dass man nie jemandem überdrüssig wird. Also wenn man ein Jahr mit einem Regisseur drehen würde, könnte schon mal sein, dass man sich da gegenseitig auf die Nerven geht. Das war natürlich bei drei Regisseuren dann nicht der Fall, weil dann wurde sich immer schon abgewechselt. Und das war dann wirklich so im besten Sinne, dass man traurig war, dass man den einen verabschieden muss und sich schon auf den nächsten gefreut hat. Also sehr schön.
Man spricht darüber, dass Sie sich nicht nur gut vorbereitet haben, das haben Sie uns ja vorhin schon erzählt, sondern dass Sie sogar sich eingebracht haben, nachdem Sie gelesen haben. Was genau ist denn Liv-Lisa Fries in der Serie?
Sie beschreiben das so, als wäre das so unglaublich, dass man selber sich da einbringt. Aber ich finde, das ist für mich das Maximum, was in diesem Beruf geht, dass man mitgestalten kann. Und es gibt tatsächlich in der zweiten Staffel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Folge das ist, aber es gibt ein Gespräch mit Charlotte Ritter und Bruno Wolter, den Peter Kurz spielt. Und da ist ein Text von mir, sagen wir mal, inspiriert. Also ich habe einen Text geschrieben und den haben die drei Drehbuchautoren dann nochmal überarbeitet. Und der ist da so drin, weil ich hatte zur Vorbereitung einen Roman gelesen, Alles ist Jazz von Lilly Grün, der mich sehr beeindruckt hat, wo es um eine junge Schauspielerin geht, die in Berlin lebt und sehr toll über ihre Gefühle schreibt, aber ohne so zu psychologisieren. Und das war, fand ich, wahnsinnig faszinierend, was wir auch in der Serie sehen, dass sowas wie Psychologie und so gerade erst in den Anfängen ist. Und dass bei Charlotte auch der Fall ist, dass sie Dinge reflektiert und sagt, das aber gar nicht weiß und das dann wieder so wegwischt und sagt, naja, was soll's, weiter geht's. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und war für mich ganz wichtig, was davon einzufangen.
Ich habe das vorhin mit Volker Bruch auch schon besprochen. Sie beide leben in Berlin. Sie sind eine Berlinerin. Wie ist es denn für Sie gewesen, durch Ihr Berlin zu ziehen und zu sehen, plötzlich sind ganze Straßenzüge, ein ganzer Platz sieht an diesem Morgen, wo wir dorthin kommen, ganz anders aus.
Ich war wirklich sprachlos und fasziniert und wahnsinnig beeindruckt. Also wir haben auch am Alexanderplatz gedreht und das war für mich wirklich beeindruckend. Auf der linken Seite sehen wir Berlin 2016 und auf der rechten Seite Berlin 1929 und das so parallel existierend, das hat mich dann auch mal beeindruckt.
War Berlin, der Alexanderplatz 29 denn schöner als der 2016?
Ich kann ja nur sagen, ob ich es jetzt schöner fand. Ich habe einfach generell, ja, eben diese Nähe zu sowas Einfacherem oder so. Also entweder ich habe da auch mal gelebt oder irgendwie ich stehe mehr auf dieses Analoge, das ist mir irgendwie näher.
Wir sind am Ende der Sendung und am Ende dürfen unsere Gäste immer was auswendig aufsagen. Einen Vers, eine Zeile, eine Weisheit, etwas, was sie bewegt.
Was mich schon immer, den Spruch, der begleitet mich schon sehr lange vom Dalai Lama, nicht zu bekommen, was man will, ist manchmal ein großer Glücksfall.
Herzlichen Dank.
Danke.
Liv-Lisa Fries heute Abend, 17:45 im Ersten. Die Charlotte Ritter in Babylon, Berlin. Unsere Sendung, die stellen wir jetzt online, Podcast zum Nachhören hr1.de. Da ist dann natürlich auch Volker Bruch dabei, der Gast der ersten Stunde dieser Sendung. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch, wünsche Ihnen alles Gute und auf bald.
Danke auch.
Danke, tschüss.
Tschüss.
hr1, genau meins.